Eine Welle, die es bricht, also die diese Methoden auch tatsächlich dann unwirksam machen sollte, die müsste sehr viel größer sein als das, was wir jetzt in der letzten Woche gesehen haben.
Im Oktober und November gingen Berichte aus China um die Welt. In einer iPhone-Fabrik der Firma Foxconn sind massenweise ArbeiterInnen geflohen. Und das zu Fuß über Felder. Sie hatten Angst vor einer Ansteckung mit Covid in der Fabrik, beziehungsweise dort eingesperrt zu werden. Doch auch über diese Angst hinaus sind die Arbeitsbedingungen in chinesischen Fabriken bekanntermaßen schlecht. Xu Hui berichtet aus seinen Erfahrungen als Arbeiter in einer Fabrik.
The first factory I worked was in the Chongqing factory, Chongqing Foxconn. Yeah, and manufacturing the HP laptop.
Die erste Fabrik, in der ich gearbeitet habe, war Foxconn in Chongqing, wo ich am Fließband HP-Laptops hergestellt habe. Das Schwierige daran war, 10 oder sogar 12 Stunden am Tag alle 10 oder 12 Sekunden den gleichen Arbeitsschritt zu wiederholen. Der Lohn in der in Zentralchina gelegenen Stadt Chongqing war nicht so hoch wie in den anderen Fabriken in den Küstenregionen. Um genug Geld zu verdienen, mussten die ArbeiterInnen jeden Tag arbeiten. Nachdem ich etwa 2 Monate dort gearbeitet hatte, bekam ich Selbstmordgedanken. Ich hatte das Gefühl, alle Hoffnung zu verlieren wegen dieser sinnlosen Arbeit, bei der man jeden Tag am Fließband steht und dieselbe bedeutungslose Arbeit wiederholt.
Losing the hope of life because every day you just repent alongside at the assembly line and repeat the work and it's a meaningless work.
Sagt Xu Hui, der mittlerweile zu Arbeitskämpfen in chinesischen Fabriken Feldforschung betreibt. Zu den schlechten Arbeitsbedingungen kommen die Lockdown-Maßnahmen hinzu. Es gilt ein sogenanntes geschlossener Kreislaufsystem, was die ArbeiterInnen zwingt, das Fabrikgelände nicht zu verlassen, weder zum Schlafen noch zum Arbeiten. Das war auch in Zhengzhou der Fall, weiß der Aktivist und Autor Ralf Rokus. Was war dann im Oktober dort los?
Was dann zur Unruhe geführt hat im Oktober war, dass die Schutzmaßnahmen halt nicht ausreichend waren. Das ist auch nochmal interessant, weil jetzt die Debatte ja immer so ist, die Leute wollen keine Lockdown-Maßnahmen oder sind dagegen. Es gibt halt tatsächlich beides. Also es gibt Leute, wollen diese willkürlichen Maßnahmen nicht oder diese harten Maßnahmen nicht. Aber gleichzeitig gibt es auch Unruhe oder Wut, weil die Maßnahmen halt nicht reichen. Und gerade in diesen Fabriken, wo die Leute zusammenwohnen, also die sind dann ja zu mehreren, zu 6 oder zu 8, zum Teil noch mehr in einem Zimmer, heißt es ja, wenn da Fälle sind von Infektionen, dass sich sehr schnell verbreiten kann.
Einerseits ist der Schutz vor Covid ein Anliegen der ArbeiterInnen. Andererseits sind die Lockdown-Maßnahmen in China im weltweiten Vergleich sehr streng. Menschen sind oft Wochen oder Monate lang zu Hause eingesperrt. Wie bettet sich das in die generelle Stimmung unter den ArbeiterInnen ein?
Durch die Lockdown-Maßnahmen ja der Druck, die wirtschaftliche Entwicklung noch weiter abgebremst wurde, was ja offensichtlich ist. Und diese Leute, also das wäre jetzt ein sozialer oder materieller Grund auch für junge Leute in der Stadt auf die Straße zu gehen, jetzt abgesehen von den Probleme, die direkt mit den Lockdown-Maßnahmen zu tun haben, ne, gibt es halt auch so eine Art soziale Wut auf die Blockierung, ne, von Aufstieg auf die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten und so weiter. Das spielt da eine starke Rolle.
All das war die Voraussetzung für die Proteste. Welche Natur diese waren und wie sie einzuordnen sind, weiß Xu Hui.
Since October, especially after things, the incident in Foxconn, in Zhengzhou, and in Guangzhou. Guangzhou is most of these workers are in the industry. Xi's headquarters is also in Guangzhou. Such protests are different from that.
Seit Oktober, insbesondere nach den Vorfällen bei Foxconn in Zhengzhou, gab es Proteste im größeren Umfang. Diese jüngsten Proteste unterscheiden sich von denen, die wir zum Beispiel im März erlebt haben. Sie haben ein viel größeres Ausmaß und umfassen oft Hunderte oder Tausende von ArbeiterInnen. Außerdem sind sie oft gewalttätiger, weil die Beteiligten in direkten Konflikt mit der Polizei kommen. In letzter Zeit hat es jene Nacht Unruhen gegeben. In der Provinz Guangzhou wurden fast alle PolizeibeamtInnen mobilisiert, um gegen diese Protestbewegung vorzugehen. Seit Jahrzehnten hat es in China keine Protestbewegung in so großem Umfang mehr gegeben.
Because in the past, I don't see such a scale, such a large scale, and for many days, continuous unrest in this area. Yeah.
Die Proteste waren also etwas Besonderes. Bestärkt wurden sie durch ein Feuer in Xinjiang im Westen Chinas. Hier starben mehrere Menschen in einem Haus. Die Annahme ist, dass sie aufgrund von Verriegelungen zur Eindämmung von Covid nicht entkommen konnten. Diese Tode wurden als Aufhänger für viele Demonstrationen genommen.
Und deswegen ist das kein Zufall, dass es auch jetzt wieder so aufgegriffen wurde. Und dann aber diese Mahnwachen ja sehr schnell andere politische Inhalte hatten, bis hin zu, also auch für mich, sehr erstaunlichen Situationen an der Ürümqi-Straße in Shanghai, wo die Leute dann skandieren, nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Also das ist schon auch bedeutend, ne, dass Leute diese Parolen brüllen. Und das kann man auch nicht nur mit den Lockdown-Maßnahmen erklären.
Xu Hui beobachtet die Proteste vom chinesischen Festland aus und macht folgende Schlussfolgerung.
Die jüngsten Proteste haben ein großes Potenzial, weil sie die ArbeiterInnen als auch die Mittelschicht einbinden. Nach dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei im Oktober schien Xi Jinping der unangefochtene Herrscher Chinas zu sein. Aber der letzte Monat hat gezeigt, dass er wirklich erhebliche Herausforderungen von unten zu bewältigen hat. Ich glaube, solange er auf Null-Covid-Politik beharrt, werden die Herausforderungen wachsen, weil das Leben fast aller Menschen in China durch diese Politik stark beeinträchtigt oder sogar zerstört wird. Das bietet Möglichkeiten für klassenübergreifende Solidarität. In seiner Gesamtheit stellt diese Bewegung eine politische Bedrohung für das Regime von Xi Jinping dar. Ich denke, er hat die Botschaft verstanden, dass seine Null-Covid-Politik der Wirtschaft und Gesellschaft strukturellen Schaden zugefügt hat. Die Regierung hat eine sehr schnelle Entscheidung getroffen, die Beschränkungen in Guangzhou und mittlerweile in vielen anderen Städten zu lockern. Wir werden bald sehen, ob diese auch in anderen Orten die Norm sein wird. Was wir sehen, ist keine Änderung der Politik von oben nach unten, sondern das Ergebnis eines Kampfes von unten nach oben.
Top-down policy changing. It's a result of the bottom-up struggle.
Viele HörerInnen sind sicher überrascht, dass in China Proteste dieses Ausmaß stattfinden. Ralf Ruckus sieht die westlichen Medien teilweise auch in der Schuld, ein bestimmtes Bild von China herzustellen.
Ich finde das sehr schön eigentlich, weil das nochmal die Berichterstattung der Medien, gerade auch in Deutschland oder in anderen westlichen Medien, irgendwie den Schwächen so aufzeigt. Ne? Von einem Monat war der Parteitag und dann hieß es immer, ne, autoritäres System, Diktatur, Ein-Mann-Herrschaft und so weiter. Also wo jetzt quasi nur auf die Diktatur und die völlige Kontrolle und so weiter eingegangen wurde und völlige Gleichschaltung der Gesellschaft und so weiter. Das ist ja eine Art Propaganda auch, ne? Wo, also nicht, dass ich das Regime verteidigen will, aber diese Darstellung, dass es in China eben keine Form von Widerstand gibt oder keine, auch innerhalb der politischen Klasse keine Brüche, das hat ja System. Und jetzt plötzlich kippt das halt und da passieren halt Demos und dann wird halt jetzt so getan, als gibt es eine neue Massenbewegung und alles erscheint plötzlich ganz anders. Und das wirft halt auch ein Licht auf diese Form der Berichterstattung.
Viele der westlichen Medien würden dabei die Demonstrationen laut Ralf Ruckus auf die Forderungen nach westlichen Werten wie Demokratie und Menschenrechten reduzieren. Doch neben diesen gäbe es auch weitere Forderungen.
Ich glaube nicht, dass es um sowas Abstraktes geht, sondern um sehr konkrete Vorstellungen der Verbesserung des alltäglichen Lebens durch eine mehr Freiheit, sowohl was die Lockdown-Maßnahmen angeht, also man einfach wieder auf die Straße kommt und einkaufen kann und seine Freundinnen und Freunde treffen kann, aber es geht auch um sowas wie soziale Medien nutzen, mit Leuten auch in anderen Ländern kommunizieren und so weiter.
Hinzu kommt, dass, wie Xu Hui feststellt, die Lockdown-Maßnahmen auf Unverständnis stoßen. Wie sieht der Forscher diese Maßnahmen?
Absolutely not necessary. It's, for me, this is a ridiculous policy and this is
Für mich sind sie nicht notwendig. Sie sind einfach lächerlich. Diese Politik basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sie ignoriert die Lebensrealität der Menschen. Zu Beginn der Pandemie war die strenge Null-Covid-Politik für die chinesische Bevölkerung akzeptabel. Aber um mit der neuen Omikron-Variante, die sich viel schneller ausbreitet, Schritt zu halten, muss die Regierung noch extremere Maßnahmen ergreifen. Millionen von Menschen wurden unter Lockdown gestellt und es werden Isolationslager eingerichtet. Immer mehr Menschen erkranken, dass diese Maßnahmen unwissenschaftlich und unhaltbar sind. So kommt es schließlich zu zahlreichen Protesten. Die Menschen sind wütend und verzweifelt. Sie haben keine andere Wahl, als zu kämpfen.
Innerhalb der Zero-Covid-Politik, die das chinesische Regime seit langem fährt, steht es vor weiteren Ambivalenzen.
Und das ist halt auch die Zwickmühle, ne? Auf der einen Seite gibt es jetzt die Proteste, die Wut, die Unzufriedenheit von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass es zu einem größeren Ausbruch kommt und zu vielen Toten. Und beides würde ja heißen, also auch viele Tote könnten heißen, zum Beispiel, dass es neue Proteste gibt. Härtere Maßnahmen, Aufrechterhaltung des Lockdowns könnte zu mehr Protesten führen. Aufmachen, mehr Tote und so weiter könnte auch dazu führen. Und das ist halt die Situation, vor der das Regime steht.
Wie sich das chinesische Regime weiterhin verhält, hat auch weitreichende Auswirkungen, da das aktuelle Geschehen bei Foxconn und die Proteste in den Diskurs um China als sogenannte Werkbank der Welt eingebettet werden kann. Wie weitreichend können diese Folgen sein?
I want to share the point China's challenge for the whole, I call the global factory model.
Das alles stellt eine Herausforderung für Chinas Rolle als Fabrik der Welt dar. Es ist jetzt an der Zeit für eine Neuordnung der globalen Lieferkette. Apple verlagert seine Zulieferfabriken schrittweise in südostasiatische Länder wie Indien und Vietnam. Nach dem Vorfall in Zhengzhou könnte Foxconn die Verlagerung der Produktionen beschleunigen. Aus den historischen Erfahrungen in Südkorea, Japan und Taiwan kann man lernen, dass China seine Produktion modernisiert und neue Technologien entwickeln muss. China importiert aber alle Schlüsseltechnologien nicht immer aus dem Westen. Mit den steigenden Löhnen wird es schwierig für China, international zu konkurrieren. In naher Zukunft sehe ich keine Hoffnung, den Rückgang der Wirtschaft zu verhindern. Die Arbeitslosenquote wird steigen und die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter. Und das gilt nicht nur für ArbeiterInnen, sondern auch für IT-IngenieurInnen und andere DienstleisterInnen. China wird in Zukunft vor vielen Herausforderungen stehen.
Hey!